Profil Podcasts.
Ich glaube, dass jemand wie Sebastian Kurz, wenn er die andere Richtung gehen würde und diese auch gut unterfüttern würde und argumentieren könnte, also wie zum Beispiel, es ist eine humanitäre Pflicht, nehmen wir doch 100 Flüchtlinge auf, da ziehen wir dann eine Grenze ein, die Hilfe vor Ort geht weiter. Ich glaube, dass ihm auch da eine große Mehrheit seiner Wähler folgen würde. Also das heißt ja nicht, dass man immer die restriktive Form wählen muss. Aber er ist dort zur Überzeugung, dass das eine richtige, langfristige, richtige Politik ist. Damit kommt er nach wie vor und derzeit durch.
Ich bin Philipp Dulle und ich bin Redakteur bei Profil. Wie jedes Monat spreche ich mit Meinungsforscher Peter Hayek über die aktuelle Sonntagsfrage, warum die Regierung an Zustimmung verliert, ob sich Sebastian Kurz in der Kanzlerfrage Sorgen machen muss, ob die Opposition von der schwierigen Corona-Lage profitiert und wie die Bevölkerung zu den Corona-Maßnahmen und zur Flüchtlingsfrage steht.
Herr Hayek, Sie schreiben in Ihrem aktuellen Kommentar für das Profil, dass die Situation für die Bundesregierung alles andere als einfach ist. Das Virus ist irgendwie retour, es ist Herbst, die Situation wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch zuspitzen. Die Corona-Ampel ist nicht gut gestartet. Dann gibt es auch noch Meinungsverschiedenheiten in der Bundesregierung, also zwischen den Türkisen und den Grünen, in der Frage, soll man Flüchtlinge aufnehmen oder nicht. Jetzt verliert die ÖVP auch noch 2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat und kommt auf 39%. Was läuft denn da schief?
Ja, es läuft recht viel schief. Wie gesagt, der Start der Ampel war ein Rohrkrepierer. Die Zahlen steigen. Die Bundesregierung ist sich eben bei einigen Dingen nicht einig. Jetzt hat auch noch der Bundeskanzler am Wochenende zu Protokoll gegeben, dass er schon viel früher gerne schärfere Maßnahmen gesetzt hätte. Das ist jetzt natürlich eine Spitze gegen, möglicherweise gegen den Koalitionspartner, aber es ist kein Zeichen der Stärke, weil er sich ja dann mehr oder weniger protokolliertermaßen nicht durchgesetzt hat. Also das heißt, es läuft einiges schief für die Bundesregierung, wobei die von Ihnen zitierten 39% für die ÖVP ich nicht überbewerten würde. Also das ist einfach nur das ganz normale Vor-Corona-Krisenniveau. Aber ja, man hat erstmalig die 40%-Marke nach unten wieder durchschlagen. Also man ist wieder dort angekommen, wo man eigentlich vor Corona schon war. Das ist jetzt keine große Tragik für die ÖVP, sollte man aber trotzdem im Auge behalten.
Aber die ÖVP liegt noch immer über dem Niveau der Nationalratswahl 2019. Also von dem her auch vielleicht auch ein positives Zeichen.
Es ist für die ÖVP keine bedenkliche Situation, denn da ist die Messlatte gar nicht die Nationalratswahl 2019, sondern die Messlatte ist der nächste Verfolger, um es in diesem sportlichen Duktus zu sagen. Die SPÖ hat zum Beispiel 20%. Da jubelt man wahrscheinlich in der Löbelstraße, weil es erstmalig nach langer Zeit wieder ein Zweier davor steht. Aber ich meine, die ÖVP ist doppelt so groß, salopp gesagt, wie die Sozialdemokratie. Also man braucht sich da keine großen Sorgen machen oder graue Haare wachsen lassen. Aber es ist für die Bundesregierung, aber natürlich auch für das ganze Land eine sehr, sehr unübersichtliche Situation derzeit.
Was ja interessant ist, dass sich die ganze Situation nicht wirklich auf die Grünen auszuwirken scheint. Die bleiben stabil bei ihren 16%. Das ist eigentlich fast jedes Monat so. Können Sie sich das erklären?
Statistiker würden Ihnen jetzt sagen, ich bin ja immer nur Meinungsforscher, aber Statistiker würden Ihnen jetzt sagen, das gibt es eigentlich gar nicht. Die Streuung müsste viel, viel größer sein. Das hören wir nämlich immer von der statistischen Seite. Aber es ist, wie Sie ja wissen, einfach die Sonntagsfrage eine Einschätzung der Lage. Ja, die Grünen sind sehr, sehr stabil. Das hat mehrere Gründe. Einer dieser Gründe ist, dass die Wählerschaft ja nicht viel andere Möglichkeiten hat, auszuweichen. Also gäbe es jetzt sehr unzufriedene Grünwähler und Wählerinnen, dann würde ihnen die Sozialdemokratie offenstehen. Dort ist jetzt aber die Partei nicht in der Verfassung, um diese Wähler und Wählerinnen anzusprechen. Es gäbe den einen oder anderen, die zu NEOS gehen könnten. Da ist aber der Wähleraustausch eher ein geringerer. Das heißt, also Wähler, die von den Grünen enttäuscht sein könnten, haben nicht so viele Andockstationen. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist einfach, dass Rudi Anschober zumindest aus Wähler- und Wählerinnen-Sicht eine gute Figur macht. Und Anschober hält natürlich auch mögliche Wähler und Wählerinnen, die wegdriften könnten. Also es ist für die Grünen sicher auch keine leichte Situation, aber jene Wähler, die Sie bis dato angesprochen haben, die können Sie zumindest derzeit halten.
Also auch die Probleme um zum Beispiel die Corona-Ampel aktuell in den letzten Wochen, das wirkt sich jetzt noch nicht auf die Grünen und auf Rudi Anschober aus.
Derzeit ist das nicht ersichtlich, aber es geht dann meistens doch nicht so schnell, insbesondere nicht bei so langfristigen Entwicklungen wie in der Corona-Krise. Hinzu kommt auch, dass ja der Wähler und die Wählerin die Zustimmung zu einer Partei nicht an einem Thema festmacht. Mhm. Ich meine, diese Wähler gibt es auch. Wahrscheinlich sind das viele freiheitliche Wähler, weil wenn man sich jetzt in Wien gerade die NEP-Plakate ansieht, dann glaubt man, es gibt nur dieses eine Thema. Aber für Grün, Wähler und Wählerinnen gibt es neben der Corona-Krise, aber natürlich auch das Thema Umwelt- und Klimaschutz. Es gibt das Thema Migration und Integration. Also es gibt ja da eine breitere Themenpalette und dementsprechend bleibt man bei den Grünen, weil man eben keinen anderen Hafen derzeit findet. Mhm.
Sie haben es schon angesprochen, die SPÖ, die größte Oppositionspartei, konnte sich jetzt quasi endlich so ein bisschen von diesen Mittelparteien lösen. Das war ja zuerst aufgeteilt zwischen Grünen, der FPÖ und SPÖ, die immer so zwischen 15% und 16% geschwankt sind in den letzten Monaten seit der Corona-Krise. Die kommen jetzt auf 20%, also plus 2 Prozentpunkte. Konnte Pamela Rendi-Wagner, die Parteichefin und die SPÖ, konnten sie endlich Akzente setzen, ihre Themen auch unterbringen, jetzt auch, wo es wirtschaftlich schwieriger wird und Soziales, Arbeitnehmer etc. Also konnte man endlich Fuß fassen?
Also ich würde das jetzt nicht überbewerten. Ja, man ist um 2 Prozentpunkte gestiegen, das kann im nächsten Monat wieder anders aussehen. Und nein, für mich ist nicht ersichtlich, dass man hier nachhaltige Akzente setzen konnte. Es sind ab und an unterschiedliche Nadelstiche, aber es liegt eher an der schwachen Performance der Bundesregierung derzeit, dass die Sozialdemokratie sich wieder gestärkt zeigt. Man sieht aber schon, oder man hat am Wochenende schon gesehen, dass zum Beispiel im Thema Moria, wo Landeshauptmann Doskozil wieder mal mit einer sehr eigenen und klar prononcierten Meinung hinausgegangen ist, die natürlich diametral der Bundespartei entgegensteht, dass es eben sehr, sehr viel Unruhe noch immer in der Sozialdemokratie gibt und das wird sich auf Dauer auch nicht ändern. Ich würde bei der SPÖ schlicht und ergreifend den 11. Oktober abwarten und ich glaube, danach wird sich dann noch in der Partei einiges tun.
Aber kann sich jetzt diese Wien-Wahl oder im Vorfeld der Wien-Wahl, wirkt sich das vielleicht auch schon ein bisschen, färbt das positiv ab auf die Bundespartei?
Naja, die Wien-Wahl wird noch ein ganz schöner Ritt über den, nicht Bodensee, sondern Neusiedlersee, das passt dann geografisch besser, für die Sozialdemokratie werden. Denn würde es Corona nicht geben, dann wäre Wien tatsächlich für die SPÖ Gmadewiesen, auf gut Wienerisch. Das ist aber jetzt nicht der Fall, insbesondere deshalb nicht, weil eben die Infektionszahlen in Wien steigen. Da kann man jetzt viel darüber reden, dass die Positivraten eigentlich ganz andere sind wie im März. Aber die Zahlen steigen, sie steigen relativ schnell. Man hat mittlerweile eingestanden, dass das Contact Tracing nur mit ganz, ganz starker Zeitverzögerung funktioniert. Die Stadtregierung stellt jetzt weiteres Personal zur Verfügung. Da fragt sich aber sicher dann der eine oder andere Wähler, warum erst jetzt? Warum hat man das nicht schon längere Zeit vorgeplant? Es war ja klar, dass der Herbst kommt, Überraschung, und dass es dann wahrscheinlich zu steigenden Infektionszahlen kommt. Also diese Situation kann für die SPÖ noch sehr, sehr unangenehm werden. Und es sind noch 3 Wochen. Und 3 Wochen sind in Zeiten von Social Media wahnsinnig lang. Also früher hätte man gesagt, also vor 10, 15, 20 Jahren hätte man gesagt, na gut, das Thema ist gegessen, weil so schnell sickern die Themen einfach nicht mehr. Das ist heute ganz, ganz anders. Unsere mediale Welt ist eine deutlich schnellere geworden und das kann für die Sozialdemokratie noch sehr, sehr unangenehm werden. Wiewohl es interessanterweise auch Solidarisierungseffekte geben könnte. Mhm. Aber das ist das Thema in Wien und das heißt, es gibt eigentlich keine positive Abfärbung für die Bundespartei, weil die Lage in Wien gar nicht so rosig ist.
Aber Bürgermeister Michael Ludwig hat sich jetzt am Wochenende als Müllmann der MA48 ablichten lassen. Ich glaube, da kann man eigentlich gar nichts falsch machen, oder?
Naja, es ist ein super Coup und das ich habe auf Facebook, glaube ich, irgendwo gelesen, das Orange steht ihm gut. Es bringt ihm natürlich so etwas wie Street Credibility und man hat das gut gemacht, weil man das ja nicht jetzt aufgenommen hat, sondern weil er gesagt hat, ich habe im Sommer einen Tag die Kollegen und Kolleginnen begleitet, genau, richtig. Und das ist einfach gut gemacht. Da freuen sich sicher einige Leute, die ist natürlich vollkommen auf die Zielgruppe und Kernwählerschaft fokussiert. Ich finde, es gab schon schlechtere Wahlkampf, Gags würde ich jetzt nicht nennen, aber Wahlkampfmaßnahmen als diese. Also das passt schon zu Michael Ludwig.
Jetzt ist zwar die Lage sehr unübersichtlich, wenn man an Corona denkt. Auf der anderen Seite findet doch eine Mehrheit, dass die Maßnahmen sinnvoll sind, die die Bundesregierung vorgibt. Wie passt das zusammen?
Naja, das passt ganz gut zusammen, weil ja die Werte der Bundesregierung nicht so schlecht sind, sowohl was die Parteien betrifft, als auch was die Spitzenpersönlichkeiten betrifft, wie eben Kurz, wie Anschober, aber auch wie Nehammer, wie Fassmann, wie Tadic. Also das ist die Werte sind derzeit sehr, sehr gut und dementsprechend folgen insbesondere die Regierungswähler und Wählerinnen den eigenen Parteien, wobei es einen Unterschied gibt. ÖVP-Wähler sind deutlich gefestigter in ihrer positiven Meinung gegenüber der Bundesregierung als es und deren Maßnahmen, als es die Grünwähler sind. Die sind auch, aber wir machen das ja meistens auf einer Viererskala und dann lautet, sind sie sehr zufrieden oder eher zufrieden. Und bei den Grünen ist der Anteil jener, die sagen, ich bin eher zufrieden, deutlich größer als bei der ÖVP. Also das ist eigentlich gar kein Widerspruch. Wir haben nur immer das Problem mit der Meinungsforschung, dass wir vom tagesaktuellen also oft überholt werden, also wie wir letzte Woche für das Profil am Montag ins Feld gegangen sind, waren dann schon am Dienstag wieder die nächsten Maßnahmen da und man weiß eigentlich dann gar nicht, um welche aktuellen Maßnahmen geht es da. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Bundesregierung nach wie vor, zumindest in ihrer Wählerschaft, einen deutlichen Rückhalt hat.
Das Gleiche gilt ja auch für die Flüchtlingsfrage, da weiß der Kanzler ja auch eine Mehrheit hinter sich.
Da weiß der Kanzler eine Mehrheit hinter sich. Wir haben ja genau seine Wortwahl abgetestet und haben auf der anderen Seite mehr oder weniger die grüne Wortwahl oder auch christlich-soziale Wortwahl gewählt. Also auf der einen Seite haben wir gesagt, das ist unsere menschliche Verantwortung, das ist ein humanitäres Prinzip. Da muss man helfen. Und auf der anderen Seite haben wir eben das gesagt, das, was der Kanzler auch gesagt hat, Hilfe vor Ort ist viel, viel besser. Wir dürfen keinen Pull-Faktor erzeugen, etc. Und da weiß er eine Mehrheit hinter sich, insbesondere unter ÖVP-Wählern. Die ÖVP-Wähler sind zu über 70% eben der Meinung des Kanzlers. Und da sieht man, dass er das Gefühl für seine Wählerschaft nicht verloren hat, dass er diese Überzeugung hat und diese auch beibehält und ihm die Menschen dann folgen. Das ist aber deshalb auch so interessant, weil ich glaube, dass jemand wie Sebastian Kurz, wenn er die andere Richtung gehen würde und diese auch gut unterfüttern würde und argumentieren könnte, also wie zum Beispiel, es ist eine humanitäre Pflicht, nehmen wir doch 100 Flüchtlinge auf, da ziehen wir dann eine Grenze ein, die Hilfe vor Ort geht weiter. Ich glaube, dass ihm auch da eine große Mehrheit seiner Wähler folgen würde. Also das heißt ja nicht, dass man immer die restriktive Form wählen muss. Aber er ist dazu überzeugend, dass das eine richtige, langfristige, richtige Politik ist. Damit kommt er nach wie vor und derzeit durch.
Aber läuft die ÖVP da auch nicht Gefahr, auch einen Gutteil ihrer Stammwählerschaft vielleicht auf längere Zeit zu vergraulen?
Die Frage ist, was ist noch Stammwählerschaft bei der ÖVP? Weil Sebastian Kurz hat die ÖVP von Reinhold Mitterlehner übernommen und da darf man nicht vergessen, da lag diese Partei bei 18% in den Umfragen. Also was ist jetzt Stammwählerschaft und was nicht? Und wenn Stammwählerschaft war, dann war die Stammwählerschaft der damaligen ÖVP nur noch eine sehr, sehr kleine, also nicht Minderheit würde ich jetzt nicht sagen, aber eine eher kleinere Gruppe. Sebastian Kurz hat sicher die Wählerschaft der eigenen Partei umgemodelt oder es gab einen Wählerwechsel. Da hat man natürlich viele Menschen wieder von den Freiheitlichen zurückgeholt. Die ÖVP ist sicher eine sehr konservative Partei, auch wenn sie sich modern gibt, aber in vielen ihren Haltungen ist sie sehr konservativ. Sie mit der Franz Josef Strauß CSU zu vergleichen, hakt deshalb ein bisschen, weil das schon 50 Jahre her ist. Aber trotz alledem ist die ÖVP eben eine heute in sich gefestigte konservative Partei, die das moderne Kommunikationsmanagement versteht. Deshalb braucht sich Sebastian Kurz nicht oder wenig Gedanken darüber machen, ob er möglicherweise unter christlich-sozialen Mitte Bürger und Bürgerinnen da Massen verliert. Wenn er dort einige verliert, wird er möglicherweise auf der anderen Seite welche dazu gewinnen.
Es könnte ein Nullsummenspiel. Es gibt wahrscheinlich schon noch diese Stammwählerschaft. Ich denke nur daran, dass die sich wahrscheinlich auch freuen würden oder das gutheißen würden, wenn es zumindest symbolhaft eine geringe Zahl an unbegleiteten Minderjährigen oder Kindern aufgenommen werden würden.
Also gibt es sicher, aber wir haben für die Kollegen von heute eine Frage der Woche gemacht, auch zum selben Thema wie Profil, und haben dort in Abstufung gesagt, würden Sie bis 25 Flüchtlinge, also Kinder muss man dazu sagen, aber Flüchtlinge aufnehmen, bis 50, bis 100 oder mehr als 100 oder gar keine. Und da sagen 55% der ÖVP-Wähler und Wählerinnen gar keine. Obwohl sie mehr oder weniger die gewissen Entlastungsantwortmöglichkeit hatten, nämlich zu sagen, na gut, bis 25 nehmen wir schon
auf. Ja, was eh nur Symbolpolitik wäre, also das hätte ja
natürlich. Aber da macht das Sebastian Kurz wirklich, wirklich gut in der Kommunikation, weil er genau weiß, dass dieses Thema immer wieder kommt und er dann darauf sagt, ja, aber das ist ja Symbolpolitik. Das bringt uns ja nichts. Und dann gibt es natürlich Menschen, da hat er eigentlich recht. Und er sagt dann, die anderen machen Symbolpolitik, ich mache keine Symbolpolitik, ich möchte eine langfristige Politik machen, ich möchte, dass vor Ort geholfen wird, ich möchte nicht das Schlepperwesen stärken, dann können wir auch mehr Kinder on the long run helfen. Und dann gibt es eine ganz große Mehrheit, die sagt, das ist eigentlich, auch wenn es am Anfang hart klingt, aber vielleicht doch die bessere Variante.
Vielleicht können wir noch ganz kurz über die FPÖ reden. Ich glaube, über die haben wir heute noch gar nicht geredet. Die kommen jetzt auf 16%. Das ist ein Plus von 1 Prozentpunkt im Vergleich zum August. Die profitieren wahrscheinlich auch ein wenig von der schwierigen Lage für die Regierungsparteien. Auf der anderen Seite, wie schätzen Sie das ein? Warten die jetzt einfach mal ab, die Wien-Wahl, wie schlecht das für sie ausgehen wird oder wie gut vielleicht auch? Ob Heinz-Christian Strache in den Wiener Gemeinderat kommt, ist das jetzt, warten die einfach mal ab und schauen, was die nächsten Wochen passiert?
Das ist korrekt. Eine Zeitung, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich es gelesen habe, hat getitelt, die Freiheitlichen warten auf die Katastrophe. Und das ist so. Weil die Freiheitliche Partei in der derzeitigen Situation fast nichts richtig machen kann. Deshalb konzentriert sie sich auch in der Erinnerung daran, wie man das 2005 gemacht hat, auf ihr einziges verbliebenes Kernthema. Und ich sage das ganz salopp, das sind Ausländer, weil die Differenzierung, worum es da wirklich genau geht, wird nicht gemacht. Ich finde auch, dass die Freiheitliche Partei die Plakate vollkommen überzogen hat. Also es ist auch wiederum bezeichnend für Österreich, dass das eigentlich kaum mehr Thema ist. Also ich halte, das ist, eine Gratwanderung wäre noch freundlich tituliert.
Also die sind, das zeigt doch die Verzweiflung.
Ja, das zeigt natürlich auch eine Bistum Wiesgart, die Verzweiflung. Und man macht halt, was man noch kann. Und das ist in diesem Fall eben nicht viel, weil es gibt kein anderes Thema in diesem Wahlkampf. Aber man wartet sehenden Auges auf die Katastrophe und man hat ein großes Ziel. Und dieses große Ziel ist natürlich, Heinz-Christian Strache zu verhindern. Heinz-Christian Strache hat nur einen Vorteil. Ich weiß nicht, was man noch gegen den Mann vorbringen könnte. Das sind die Wähler, die ihm da verblieben sind, nicht wählen. Also die Wähler, die er jetzt hat, also die sind wirklich, wirklich, wirklich gefestigte Strache-Wähler. Why ever? Heinz-Christian Strache hat aber gute Chancen, in den Gemeinderat einzusehen. Ich würde es so formulieren, die Chancen, dass er einzieht, sind größer als die Chancen, dass er nicht einzieht. Es ist aber trotzdem nicht fix. Wir werden es am Wahlkampftag vielleicht sogar erst später erfahren. Aber kommt Strache hinein, ist das natürlich ein super GAU für die Freiheitlichen. Und man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Für ihn eigentlich aktuell eine ganz angenehme Situation, weil es kann eigentlich nichts passieren. Also seinem Wahlkampf kann...
Also ja, also für ihn, also wenn man diese Situation als angenehm betrachten möchte, aber von der Ausgangssituation ist es eine durchaus komfortable, weil jeden Angriff gegen ihn pariert er auf die gleiche Art und Weise. Er hat ja nichts gemacht und das war so eine Geschichte. Den ganzen Sermon kennen wir ja. Und dementsprechend, wie gesagt, stehen die Chancen gut für ihn. Und er hat noch einen Vorteil. Er hat die deutlich besseren Persönlichkeitswerte als sein, wenn man so will, direkter Konkurrent Dominik Knepp. Und das macht es natürlich für die Freiheitlichen noch einmal unangenehmer. Mhm.
Jetzt geht es ja in der aktuellen Profiltitelgeschichte um das Feindbild Wien. Also die Frage, ist die Hauptstadt zu groß und zu dominant für den Rest des Landes? Am 11. Oktober wird in Wien ja gewählt. Jetzt haben Sie abgefragt, ob Wien quasi immer noch so als Wasserkopf der Nation gesehen wird. Was ist denn da das Ergebnis?
Das Ergebnis ist ein indifferentes und auch ein sehr, sehr witziges, ein zahlentechnisch witziges, weil wir haben das ja wieder auf einer Viererskala abgefragt, also stimmen Sie der Aussage, Wien ist der Wasserkopf der Nation, sehr, eher weniger oder gar nicht so. Und das Ergebnis ist 23, 23, 15, 15. Und das sind eigentlich Zahlen, die so nie vorkommen, aber es ist halt so herausgekommen. Und das zeigt, dass es eine sehr, sehr breite Streuung gibt. Warum haben wir das verwendet? Weil das in früheren Jahrzehnten immer ein ganz, ganz stark vorgebrachtes Gegenargument gegen Wien war, insbesondere in den Bundesländern. Das dürfte sich über die Jahrzehnte jetzt doch eingeebnet haben. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass Wien heute noch ein Feindbild ist. Das stammt ja noch aus der Zeit der 1920er Jahre, wo Wien quasi gegen den Rest der Bundesländer angetreten ist oder das rote Wien gegen die schwarzen Länder. Das gibt es so heute ja nicht mehr. Die Länder haben schon immer sehr, sehr prononcierte und eigenständige Meinungen eingenommen. Aber ich glaube, dass sich diese Themenfrage eingeebnet hat. Wir sehen das auch an einem Detailergebnis. Die jüngeren Menschen, also die unter 30-Jährigen, können eigentlich mit diesem Satz relativ wenig anfangen, währenddessen die Älteren noch deutlich stärker darauf referenzieren und auch signifikant mehr sagen, Wien ist der Wasserkopf der Nation. Es ist also auch ein bisschen eine Generationsfrage. Ist so ein bisschen, vergleiche ich ein bisschen wie mit Deutschlands Positionierung in Europa. Damals mit dem Sommermärchen 2006 mit der Fußballweltmeisterschaft hat sich das Bild Deutschlands in der Welt auch gedreht. Und ich sehe das im Verhältnis Wien und den Bundesländern genauso. Das ist, finde ich, ein viel, viel entspannter Miteinander, als es das noch vor 40, 50 Jahren der Fall war. Mhm.
Herr Hayek, vielen Dank für diese Analyse. Der nächste Podcast findet dann wohl erst nach der Wien-Wahl statt.
Da werden wir viel zu besprechen.
Da wird es viel zu besprechen geben. Es bleibt also spannend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Und noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Profil feiert heuer sein 50-jähriges Jubiläum. Auf Profil.at und auf all unseren Social-Media-Kanälen erzählen Persönlichkeiten in kurzen Videos von ihren besonderen Profilmomenten. Ganz einfach zu finden unter profil.at/profil50.